Phönixseele mit Resilienz neu in Flammen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Langsam bahnt sich der Frühling an. Wir werden wieder mehr mit Freuden verbringen und noch vieles mehr. Ich habe eine wichtige Ankündigung gleich zu Anfang zu machen. Und zwar am 20.03., sprich 20. März, kommt bei Bunt im Kopf eine Charity-Folge raus, nämlich wo wir, also ich und Elena, den Verband Neurodiversität vorstellen. Diese Folge ist auf Hochdeutsch, sondern auf Schweizerdeutsch. Hört trotzdem rein, das würde den Verband unterstützen und auch den Podcast Bunt im Kopf. Jetzt aber zurück hier zu diesem Podcast. Und zwar bin ich heute nicht alleine. Ich habe mir etwas Schützenhilfe geholt. Und zwar begrüßt mit mir Sheena.
Hallo zusammen. Hallo Irina.
Hallo Sheena. Sag mal, kannst du dich eigentlich erinnern, wie und woher wir uns kennen?
Ja, natürlich. Wie könnte ich das vergessen? Ja, wir haben ja zusammen dieselbe schulische Ausbildung besucht, beziehungsweise besuchen sie immer noch.
Erwachsenenbildung ist vielleicht noch entscheidend zu ergänzen.
Ja, stimmt.
Welche denn?
Also die Schule zum psychosozialen Berater beziehungsweise zur psychosozialen Beraterin, weil wir sind ja zwei Frauen. Genau. Und zuerst haben wir ja noch den Mental Coach gemacht.
Genau.
Ja, da haben wir uns kennen und lieben gelernt.
Ja, aber ich glaube, erst so richtig angefangen hat es erst dann Ende Mental Coach.
Ja, das stimmt. So. Ja, zuvor, wir hatten ja noch, also ich war ja zuerst in einer anderen Klasse und dann warst du und die anderen ja wie neu, also hatten wir nicht so viel zusammen zu tun, weil man in seiner Gruppe war.
Ihr wart neu, ihr seid in unsere Klasse, in unser Schulzimmer gekommen, von einem anderen Standort.
Oh, ja, stimmt, genau, aber ja, so hat das Ganze seinen Lauf genommen.
Genau. Und dann waren wir noch zusammen Ramen essen.
Stimmt.
Ja, nach dem letzten Schultag.
Genau.
Vor der Prüfung zum Mentalcoach, also der mündlichen.
Genau. Ja, stimmt. Und jetzt sitzen wir hier und machen zusammen eine Podcast-Folge. Wie toll.
Ja.
Danke, genau, dass ich dabei sein darf.
Danke, dass du auch so spontan einfach Ja gesagt hast. Wirklich sehr spontan. Ich habe sie einfach gestern Abend gefragt. So, hey, wollen wir anstatt eine Lerngruppe mit der Lerngruppe zu lernen, heute einfach eine Podcast-Folge aufnehmen? Ja. Irgendwie wäre dieses Thema, das ich hier jetzt behandeln wollte, vielleicht besser mit zwei Personen und mehreren Blickwinkeln. Denn es geht ja um Kommunikation. Und wie Kommunikation manchmal halt eben auch schwierig sein kann und wie gewisse Sätze, die manchmal so ein bisschen anfangen mit ich meine es nicht böse, aber, und dann kommt meistens ein Satz, der, naja, nicht ganz so aufbauend ist. Und ich denke, es ist hier wirklich angebracht, mehrere Sichtweisen mit einzuholen. Und durch das Sheena ebenso ein Mentalcoach bzw. Mentalcoachin ist und der Ausbildung, wir gehen Richtung Zielgerade, die Prüfung steht schon bald an, ebenfalls psychosoziale Beraterin ist, dachte ich so, das passt doch super.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Genau, weil eine Frage bei unserer Prüfung könnte auch sein, was für Störungen in der Kommunikation so vorkommen.
Ja.
Ja, okay. Also, ich bringe mal einfach so einen Satz und wir analysieren ihn ein bisschen. Mhm. Alles sehr spontan heute, das muss euch einfach bewusst sein. Also, vor einigen Monaten hat mir mal jemand so ziemlich harsch geschrieben, also es war geschrieben, gesagt so, ja, du musst unbedingt deine Podcast-Qualität auf eine vernünftige, auf ein vernünftiges Level kriegen. Und es war für mich ziemlich verletzend, weil ich gebe mir hier alle beste Mühe und manchmal hat man halt ein bisschen mehr Energie, um die Folgen zu bearbeiten und manchmal halt weniger. Ja, wenn jetzt du diesen Satz so hörst, Sheena, wie würdest du sagen, wie würde jetzt das bei dir ankommen?
Ja, also das Erste ist ja sowieso mal, wenn etwas geschrieben ist, dann ist das sowieso sehr schwierig zu interpretieren, weil es kommt ja auch immer darauf an, wie jemand etwas ausspricht. Und dann sieht man ja auch noch sein Gesicht und dann, wenn er das so herzlich sagt oder so, dann könnte das auch ganz lieb gemeint sein. Aber natürlich, wenn jemand einfach so diesen Satz schreibt, dann, ja, also ich glaube, niemand wäre da dankbar oder glücklich, weil das ist ja auch nicht eine helfende Kritik oder so. Weil man könnte ja auch sagen, hey, genau hier wäre noch Luft nach oben und dann vielleicht noch ein Tipp oder so, dann wäre das ja was ganz anderes, als wenn es einfach so quasi ist, so ja, es ist so irgendwie alles schlecht oder ich weiß nicht. Oder so kommt es dann wie rüber.
Ich gebe euch noch ein bisschen mehr Kontext dazu. Es war so, dass diese eine Person mir unbedingt anbieten wollte, dass ich meine Folgen dieser Person schicke und diese Person dann diese Folgen bearbeitet. Die erste Folge wäre dann kostenlos gewesen. Ich habe dann aber für mich entschieden, dass ich mich mit der Zusammenarbeit mit dieser Person, weil es schon vorher in der Kommunikation zu Missverständnissen und Störungen kam, entschieden, dass ich dieses Angebot nicht annehmen möchte, weil ich mich einfach nicht wohl dabei gefühlt habe.
Mhm.
Und dann meinte dann eben diese Person, als ich ihr Nein geschrieben habe, dass ich das nicht möchte, da dieses Angebot jetzt einfach von dieser einen Person, dass ich mich dabei nicht wohl fühle, da kam ein ziemlichen langen Text und eben unter anderem der Satz so, ich müsse halt dafür sorgen, dass mein Podcast eine gewisse Qualität an den Tag lege. Mhm. Und das war einfach dann für mich so nicht okay.
Nee, also wenn man das halt so sagt, dann klingt das ja schon sehr herablassend.
Ja, klingt nicht so positiv, ne?
Ja, nee, nicht wirklich.
Die Person meinte dann danach auch, ich habe dann eine ziemlich lange Nachricht zurückgeschrieben, wie gesagt, alles über schriftliche Kommunikation, dass ich eben genau wegen dieser Reaktion zum Beispiel eben nicht eine Zusammenarbeit möchte und es, dass ich schauen muss, dass ich mich ja wohlfühle mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Das war dann aber auch nicht ganz so, also das Gespräch hat im Ganzen einfach nicht positiv dann geendet. Es kam dann auch sowas wie zurück, sowas wie, hör mal Mädchen und so.
Oh mein Gott.
Ja, mal so, okay.
Was?
Gut, ich gebe zu, ich habe der Person angeraten, sie soll doch sonst mal ihr Verhalten reflektieren.
Ja.
Weil es war ja vorhin ein Gespräch in einer Gruppe.
Mhm.
Das war für ein Event, wo man mehrere Leute zusammengearbeitet haben. Und dann gab es auch schon da in der Gruppe einige Missverständnisse oder sagen wir einfach so Sätze, die gefallen sind, die nicht gut ankamen bei den Empfängern. Und dann habe ich halt eben auch geschrieben gehabt, hey, vielleicht wäre es auch gut, mal eben zu reflektieren, wie du mit anderen kommunizierst, mhm, wie du mit ihnen sprichst oder eben mit ihnen schreibst, dass es halt eben dafür sorgt, dass manche Leute sich halt eben nicht wohlfühlen.
Ja, ich denke halt auch, wenn man sich noch nie damit befasst hat und irgendwie immer so durchs Leben ging und halt geht, dann es gibt Leute, die wissen gar nicht, dass man auf seine Kommunikation Acht geben kann oder vielleicht soll. Ich meine, wir haben das jetzt in der Schule auch gelernt und so, aber wenn jemand in einer Branche arbeitet, wo das wie nicht so wichtig ist oder so, dann kann man das manchmal auch nicht mal so übel nehmen. Aber ich denke, es ist einfach wichtig und auch ein Appell an alle Leute da draußen. Achtet euch auf eure Worte, weil die können manchmal recht verletzend sein, auch wenn man das gar nicht will. Und ich denke, der Unterschied ist ja auch, dass man vielleicht mal etwas sagt, was verletzend rüberkam, aber dass man das auch anschaut und eben reflektiert und offen ist für jetzt eine Antwort, wenn jemand sagt, hey, das hat mich verletzt, dass man da wirklich nochmal drüber schaut und sich entschuldigt und sein Verhalten versucht zu verbessern, oder? Ich denke, das ist das Wichtigste.
Ja, und ich denke, es ist auch immer so ein bisschen das. Einerseits haben wir die Störungsmöglichkeiten beim Sender. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, also ein Kommunikationsmodell, liebe Zuhörenden, ist ja das Sender-Empfänger-Modell. Ja?
Ja.
Und je nachdem, wie es der Sender halt verschickt, jetzt bleiben wir mal beim Schriftlichen, dann kann da wirklich sehr viel beim Empfänger halt auch anders interpretiert werden. Es gab ja gute Gründe, dass man diese Emojis erfunden hat. Klar, bei mir sagt man immer wieder so, bei mir würden wohl Kommatas Leben retten. Und bei manchen anderen Menschen denke ich, Emojis würden auch Leben retten.
Ja.
Weil ich gehöre zu den Menschen, die verschriftliche Witze noch schlechter verstehen kann, als wenn sie ausgesprochen werden. Wie ist das bei dir?
Ja, also bei mir ist das auch dasselbe. Also vielleicht nicht so stark, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich merke schon zum Beispiel, wenn mir Freunde schreiben und die schicken kein Emoji, dann bin ich gleich so, oh nein, irgendwie, ich weiß nicht, sind die wütend auf mich oder so? Oder habe ich jetzt overreacted, zum Beispiel, wenn ich so ein, keine Ahnung, so ein Herzsymbol schicke und die andere Person einfach so antwortet, ohne so ein Emoji. Da bin ich so, oh nee, habe ich jetzt was Falsches getan oder so? Aber ich denke, da hat auch jeder seine eigene Art zu kommunizieren und man muss hier auch offen sein, weil es gibt Menschen, die benutzen gar keine Emojis und dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Und aber ich merke schon manchmal, wenn man eben jetzt so Witze macht, so ja, ist das jetzt Sarkasmus oder war das jetzt ernst? War das jetzt ein echter Diss oder war das nur so ein Spaß? Beim Schreiben ist es halt wirklich, ich meine, es ist manchmal schon schwierig, wenn man mit jemandem spricht, das herauszufinden und dann, geschweige denn, wenn jemand das schreibt, ohne irgendein Smiley zu machen.
Ja, du gehörst ja zu denen, die sehr viele Smileys benutzen und auch sehr witzige Sticker immer wieder zu mir schickt von dir selber. Wo ich manchmal so denke, oh mein Gott, wie kommt man auf solche Ideen? Und ich finde es bei dir immer wieder klasse. Also ich finde das positiv, wie viele Emojis du mir manchmal schickst, weil ich dann weiß, woran ich bei dir bin. Aber, nein, hier sollte kein Aber sein. Ich finde deine Emojis toll und wie du mir die immer schickst. Ich fühle mich jedoch manchmal leicht überfordert von deiner Identität.
Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich schreibe ihr so einen Text und schicke so irgendwelche Herzsymbole und sie schreibt einfach so einen Satz und einen Punkt zurück und ich muss dann immer lachen, weil ich weiß so, also wir kennen uns ja mittlerweile schon besser und dann weiß ich ja, sie ist nicht böse oder so auf mich.
Nein.
Aber ich finde das dann immer sehr witzig. Ja.
Mir ist auch aufgefallen in den letzten Jahren, dass ich zum Beispiel, wenn ich mit jemandem schreibe, nehmen wir mal an, es ist eine männliche Person, ja? Und ich mit dieser Person schreibe und ich manchmal wie so das Gefühl habe, so hey, jetzt würde ich zu gerne irgendwie so ein Herzchen-Emoji oder Kuss-Emoji schicken. Und ich meine das nicht mal im Sinne von...
Nein, einfach so, Kuss geht raus, so danke oder so. Oder?
Ja, so im liebevollen gemeint. Und dann denke ich mir so, mach das nicht, das wird so falsch verstanden werden. Klar, zwischen zwei Frauen ist es wieder was anderes. Ja. Aber dann denke ich mir so, nein, du darfst jetzt kein Herzchen schicken, schicke kein Kuss-Emoji. Das wird einfach falsch verstanden werden. Nehmen wir jetzt einfach mal an. Ich weiß nicht, wie das bei dir und deinem Partner ist, ob ihr euch einander auch Nachrichten zeigt oder sonst was. Gibt ihr solche Paare? Nehmen wir mal an, ich würde jetzt dieser Person, einer männlichen Person oder männlich gelesenen Person, ich komme da immer noch nicht so wirklich draus, wie man das genau jetzt macht. Nehmen wir mal an, diese Person identifiziert sich als Mann, möchte als Mann gelesen werden und so weiter, okay? Und wir nehmen auch an, diese Person wäre in einer Beziehung. Und ich schicke jetzt dieser Person immer wieder, weil ich nur etwas denke, so, oh, wie süß oder sonst was, hat so Herzchen-Emoji oder so. Es gibt ja diesen einen Emoji mit ganz vielen Herzchen um den Kopf herum.
Ja, genau, genau.
Und dann denke ich mir einfach so, du darfst das nicht schicken, weil, nehmen wir mal an, seine Partnerin würde das lesen und was würde sie sich dann denken?
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob das einfach nur so eine alte, weißt du, so eine alte Einstellung ist, irgendwie aus Jugendzeiten, dass man dann irgendwie so denkt, so, oh mein Gott, das darfst du nicht verschicken, das könnte gleich fehlinterpretiert werden. Ich bin ja schon viel zu lange Single. Ich weiß doch gar nicht,
wie das ist. Also ich muss ehrlich sagen, bei Frauen schicke ich da immer Herzen oder auch diese Smileys mit den Herzchenaugen oder so. So bei allem zum Beispiel so, ja, treffen wir uns morgen, ja, super toll, und dann so diese Smileys. Aber bei einem Mann, da merke ich schon so, ich schreibe den Text, dann tippe ich schon die Smileys und nachher bin ich so, nee, also ich muss die wieder löschen. Und dann denk, oder auch so, kennst du das, wenn du jemandem zum Geburtstag gratulierst, so einem Mann, so einer Kollegin so, ja, alles Gute, und dann schickst du so, also, oder ich, hat so mega viele Emojis, und dann bei einem Mann schreibe ich so die Emojis, nachher so, nein, also das muss ich löschen, das muss ich ersetzen, weil sonst denkt er ja noch irgendetwas Komisches. Keine Ahnung. Oh Gott. Es ist eigentlich so dumm, aber ja.
Ja, und dann, wie kommt das auch immer an? Ich habe dann manchmal so das Gefühl, es wird dann wie zu viel hineininterpretiert, wenn man solche Herzchen-Emojis verschickt.
Oh mein Gott.
Aber bei Geburtstag, da verschicke ich auch noch gerne GIFs.
Ja, stimmt. Ja.
So Party-Dings.
Ja, ja,
da
genau.
Da gucke ich auch immer bei Frauen schicke ich auch gerne so solche halbnacken
Ja, genau, genau, genau. Ja. Ja, aber, eben, aber bei Männern kannst du ja dann nicht das, also weißt du, da muss man schon, also das ist ja schon mega
dann
anders.
Dann verschicke ich meistens Tierchen.
Ja, genau. So mega unauffällig irgendwas. So.
Ja, nicht irgendwie zu falsch.
Ja.
So, denke ich so, ja, aber da gibt's auch so, nein, nein, du kannst nicht halt nach der Frauen verschicken. Ja, das geht nicht.
Eben.
Das können Männer untereinander
machen. Ja, genau. Genau. Ach Mann.
Also hier merkt man auf jeden Fall, hier gibt es auch immer wieder so, das können wir nicht mal richtig Störungen nennen, aber Barrieren, nennen wir es Barrieren.
Ja.
So, kann man das so verschicken, kann man es nicht verschicken? Wie würden das, es müssten wir fast hier eigentlich einen Mann haben, der sagen würde, so nein, schick das, das wird nicht so und so interpretiert. Ich aber denken würde, so wahrscheinlich ist es nicht bei jedem Mann so. Aber es wäre wahrscheinlich auch nicht bei jeder Frau so. Weil es gibt schon, bei mir ist das wirklich tagesformabhängig. Manchmal verschicke ich auch viele Emojis und dann so, und Küsschen und das und das. Vor allem, wenn ich da irgendwie so in meiner Oh-Phase bin. Die hast du jetzt leider wieder verpasst. Ich hatte dann eine kleine, ein, zwei Tage eine Oh-Phase, weil ich ganz süße, niedliche Welpen gesehen habe. Und habe ich allen einigen Leuten diese süßen Welpen geschickt. Und
ach so, hast du das? Okay. Ich fühle mich jetzt ein bisschen ausgeschlossen. dass sie dachte, sie kriegt zu viele Smileys als Reaction und Stickers, also hat sie es mir nicht geschickt.
Nein, es war ein Post auf Instagram.
Ach so.
Und du ja, okay, nutzt stimmt. Ja nicht wirklich ja, viel Instagram.
Ja, das stimmt, okay.
Aber ich glaube, ich habe einen Screenshot gemacht.
Also ich dachte halt, du hast so wirklich Welpen besucht, weißt du, und
nein,
gehalten
nein,
und so.
Nein, auf Instagram habe ich sie gesehen, es waren so ganz süße Dackel-Welpen. Und ich habe ja momentan immer wieder auf Instagram halt den Algorithmus für Dackel, wegen Elena. Weil Elena
hat sie einen Dackel?
Nein, aber sie liebt Dackel über alles. Oh. Sie möchte ja auch unbedingt Dackel haben. Und ich habe ja zwischendurch die Liebessprache von Reels verschicken. würdest du Instagram öfters nutzen, würde ich wahrscheinlich dir auch irgendwelches Zeug so schicken.
Ja, das würde ich auch tun, wenn ich, ja.
Und ja, und deswegen habe ich dann eben jetzt immer wieder Dackel in der Timeline. Und dann verschicke ich das halt manchmal. Und dann habe ich einen Post gesehen von einer Zuchtfamilie, die halt Dackel züchtet.
Mhm.
Und dann gab es halt ganz viele kleine, süße Dackelwelpen.
Mhm.
Und dann gab es einen, der hieß Oreo. Der war so schön mit seiner Färbung. Einfach so süß. Und laut dem Instagram-Post ist es auch so, dass er ein Zuhause gefunden hat. Also wird dann bald eine Familie haben.
Oh, das ist sehr süß.
Aber ich glaube, ich habe Screenshots gemacht. Die kann ich dir dann sonst schicken.
Gut, danke.
Dann kannst du auch viele Smileys schicken.
Genau.
Also wie ihr seht, auch in Freundschaften kann es dann manchmal so ein bisschen zu Missverständnissen in der Kommunikation kommen, wenn jemand zwar Instagram hat, es aber nicht regelmäßig benutzt, dann kann man eben nicht zufallen mit Reels.
Ja, genau.
Gut, aber kommen wir wieder noch zu einem anderen Satz von ich meine es nicht böse, aber.
Mhm.
Letztens war ich bei einem Termin und ich musste es wirklich sehr, sehr anonymisiert halten, weil ich möchte keinen Ärger bekommen. Ich hatte einfach einen Termin und da war eine Persönlichkeit weiblich gelesen, nehme ich jetzt mal an, und ich würde mal behaupten, im mittleren Alter.
Okay.
Mhm. Und diese Person musste halt meine Situation erfassen und hat dann immer wieder betont, sie sei halt sehr ehrlich und damit müsse ich klarkommen.
Ui, okay.
Das habe ich dir, glaube ich, ja im Privaten schon mal erzählt, was
ja,
da alles genau passiert ist.
Mhm.
Ich halte es mal ganz grob. Fassen wir mal so zusammen. Sie hatte einerseits dann einen Satz fallen lassen, nachdem sie, also ich musste erzählen, wie mein Umfeld aussieht und so. Und die Person, ja, wie könnte man das sagen? Nicht beurteilt, sondern schätzte es so ein mit dem Endsatz, ja, dann sind sie ja ziemlich alleine.
Uiuiui, ja.
Und du und ich, wir beide haben ja jetzt ein bisschen Ahnung von Psychologie.
Mhm.
Und wir werden in der Schule, ich glaube, kurz vor unserer Prüfung auch das Thema Depressionen haben. Und alle, die auch meine erste Folge kennen oder so, wissen, ich lebe leider mit Depressionen. Und ich musste dieser Person ja auch meinen Gesundheitszustand sagen. Also ich musste ihr erzählen, welche Diagnosen ich habe.
Mhm.
Also habe ich ihr auch erzählt, eben da ADHS, Autismus, Depressionen und so weiter. Das heißt, diese Person wusste, dass ich psychisch vielleicht jetzt nicht das große Los gezogen habe.
Mhm.
Aber ich habe ja Therapie. Wohlgemerkt, liebe Leute, denkt daran, dieser Podcast ersetzt keine Therapie. Wenn ihr Hilfe braucht, holt euch bitte diese Hilfe. Ihr findet auch Notfallnummern unten in den Shownotes. Zurück zum Thema. Und dann hat sie eben die Situationserfassung gemacht von meinem Umfeld und meinte, ja, dann sind sie ja ziemlich alleine. Und das einer Person zu sagen, wo man weiß, sie hat vielleicht psychisch da so ein paar Problemchen, finde ich jetzt nicht ganz so ideal. Aber das sehe ich halt ja nur durch meine Wahrnehmungsbrille.
Mhm. Ja, also um meine persönliche Meinung auch noch zu äußern. Ich denke, es gibt einfach auch Menschen, die vielleicht ihre Empathie nicht, geübt haben oder, ja, weil ich habe immer das Gefühl, das ist etwas, was man ja Kindern auch beibringen soll, dass sie lernen, dass man andere Menschen auch mit etwas verletzen kann. Und für mich klingt das einfach nach jemandem, der auch sich gar nicht überlegt, wie Worte von ihr beim Gegenüber ja ankommen. Und ja, also ich finde das erschreckend. Vor allem, wenn man bedenkt, es ist ein Termin. Also die Person sollte sich dementsprechend auch verhalten können, das gelernt haben. Ja, also ich finde es schon schockierend, muss ich sagen. Also wenn das halt jemand sagt, keine Ahnung, den man auf der Straße trifft oder so, dann muss ich sagen, ja, hat vielleicht einfach keine Ahnung oder so. Aber so, ja, finde ich schon nicht in Ordnung.
Ich habe eine gute Freundin von mir, die schickt mir auch immer wieder so Situationen, wo sie mir erzählt, was passiert ist oder was ihr Leute halt so sagen. Und was ich dann immer mache, ist so, ich stelle ihr dann immer so gewisse Fragen. Und zwar frage ich sie dann, hat diese Person einen Einfluss auf dein Leben?
Mhm.
Und dann gibt man halt eine Antwort. Und dann frage ich so, ist dir die Meinung dieser Person wichtig?
Mhm.
Und dann frage ich so, und möchtest du, dass die Meinung dieser Person langfristig für dich relevant ist?
Mhm.
Und wenn ich das so für mich selbst so durchgehe, leider ja, diese Person, die jetzt das gesagt hat, hat gezwungenermaßen Relevanz vorübergehend in meinem Leben.
Mhm.
Ist mir ihre Meinung wichtig? Jein. Dadurch, dass es ein offizieller, sagen wir mal, amtlicher Termin war, muss ich halt irgendwie schon sagen, bisschen schon.
Ja. Langfristig. Ja, also eigentlich nicht so, weil sie ist ja nicht eine Freundin, aber du brauchst das ja wie, weil es halt ein amtlicher Termin war, oder? Mhm. So. Ja.
Also ich werde dieser Person ja leider doch noch einige Male über den Weg laufen müssen, beziehungsweise in das Büro dieser Person gehen müssen. Also hat es ja doch irgendwo halt Relevanz.
Mhm.
Wahrscheinlich in 10 Jahren werde ich mich nicht mal an den Namen oder an diese Situation erinnern, außer ich höre diese Podcast-Folge dann nochmal.
Ja.
Bis dahin werde ich es wahrscheinlich sicherlich wieder vergessen haben.
Mhm.
Sie hat an diesem Termin noch einige andere Dinge gesagt, von denen ich dir erzählt hatte, die wirklich dafür gesorgt hatten, dass ich nach dem Termin weinend heimgelaufen bin. Und dann denke ich mir einfach so, hey, das ist irgendwie auch nicht okay. Und es halt dann zu verpacken mit, ja, ich bin halt fadengrad ehrlich, damit müssen sie klarkommen, muss ich einfach so sagen, so, das hat doch nichts mit Ehrlichkeit zu tun.
Das wollte ich auch gerade sagen. Ich meine, ehrlich sein und fast schon gezielt jemanden runterzumachen, das ist schon ein großer Unterschied.
Mhm.
Also man kann ja auch ehrlich sein und die Worte anpassen.
Mhm.
Oder manche Sachen vielleicht einfach auch nicht sagen. Man muss es ja nicht schönreden, aber man muss auch nicht etwas aussprechen, was... Also eben, da komme ich wieder auf die Empathie.
Mhm.
Ja. Und eben, also ich finde einfach, auch das Wichtige ist halt, Menschen, die irgendwie auf dem Amt schaffen, ich arbeiten. Bin auf im Schweizerdeutsch arbeiten oder so. Also die sollten halt schon grundlegende Kenntnisse haben über Kommunikation. Und also ich finde das sehr wichtig, auch Führungspositionen und so, dass man wirklich weiß, wie man kommuniziert und da auch immer wieder, wie beim Nothelfer, immer wieder das Auffrischen, immer wieder die neuen Sachen lernen. Und ja, weil man hört ja schon viele Dinge. Und ich finde, das ist irgendwie meiner Meinung nach immer so, wenn das Freunde sind, also Freunde, so Bekannte oder so, das ist einfach immer was anderes, als wenn das Leute sind, die eben vielleicht Mitarbeiter unter sich haben, weil sie Führungspositionen haben oder so, oder eben auf dem Amt, wo man das einfach wirklich, also das sollte einfach nicht sein.
Vor allem bei einem Ersttermin.
Ja, eben. Also
was lernen wir immer in der Schule? Was ist das A und O, was man als jetzt wir als Beraterinnen darauf achten sollen?
Ja, eben. Wir müssen halt das Vertrauen gewinnen. Und Vertrauen gewinnen kann man ja nur, wenn man zuerst mal einfach zuhört und gar nicht erst irgendwie irgendwelche Urteile fällt oder die, wenn möglich, sogar noch ausspricht oder so. Also,
was ich noch meinte, war die Beziehung. Wir müssen ja eine Beziehung aufbauen, wenn möglich eine gut und positiv geprägte. Das eben mit Vertrauen ausreden lassen, nicht beurteilen, nicht urteilen, also beurteilen und urteilen. Weil wenn wir irgendwie merken, das predigt ja unsere Dozentin ja auch immer wieder. Wenn wir merken, wir kommen irgendwie in ein Urteil rein oder in ein Beurteilen, was sollen wir dann nochmals machen? Wir sollen dann immer in die Supervision gehen. Oder also uns sowieso immer reflektieren, anschauen, okay, warum ist das auch passiert?
Ja, eben, ich denke, das ist ja auch menschlich, dass wir halt immer versuchen, Dinge einzuordnen. Das ist ja auch per se nichts Schlechtes. Es ist einfach wichtig, wie gehen wir selbst damit um und was tragen wir vor allem nach außen. Das ist ja so wichtig, dass wir wissen, es ist normal, dass man manchmal vielleicht auch Gedanken hat, die nicht durchweg positiv sind oder so, aber dass man das wirklich auch beiseite schiebt und vielleicht nach der Sitzung das nochmal anschaut, warum oder was hat das jetzt in mir ausgelöst oder so. Aber eben, also solche Aussagen, das ist irgendwie nicht zu rechtfertigen. Also ich finde das wirklich, das geht halt gar nicht.
Ja. Ja, und ich begegne immer wieder solchen Personen auch auf Ämtern, die dann eben sagen, sie seien mir wohlgesonnen, aber ganz anders handeln.
Ja. Wirklich?
Und das finde ich so schwierig und ich weiß, dass ich da nicht alleine bin. Es gibt so viele Menschen so, die mit Ämtern zu tun haben. Ich habe da mal versucht, mir so Gedanken darüber zu machen, okay, vielleicht muss ich einfach mal meinen Blickwinkel wechseln. Ich habe das versucht. Also habe ich mir versucht vorzustellen, gut, ich bin jetzt eine Person, die bei so einem Amt arbeitet. Hinter mir steht ein Amt, also eine Versicherung oder sonst was, oder auch Oberärzte oder sonst was. Wir nehmen es jetzt mal ganz allgemein. Und die haben Richtlinien, die man sich halten muss. Und dann hat man vielleicht noch einen Teamleiter, der vielleicht auch irgendwie etwas sagt, hey, so und so muss es ablaufen. Dann hat man ja schon da, wie soll ich sagen, sehr viel Druck. Dann hat man halt mit verschiedenen Menschen zu tun. Und jeder Mensch ist laut meiner Definition individuell und nicht jeder ist gleich und reagiert auch anders und so weiter. Viele behaupten, habe ich jetzt einfach mal so gehört, ich sage nicht, dass das wahr ist, es ist nicht meine Aussage, das möchte ich hier einfach klar betonen, dass es viele Menschen gibt, die dann zu solchen Ämtern kommen, die eigentlich nicht mitwirken wollen. die dann eben halt irgendwie da und die Unterlagen nicht schicken, sich nicht drum kümmern, nicht zu Terminen erscheinen, unfreundlich sind oder sonst was.
Also die Kunden, also Klienten quasi.
Genau.
Okay.
Mhm. Gut, jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen Ersttermin, wir haben keine Ahnung, was da für eine Person zu uns kommt. Wir hätten aber Akten.
Mhm.
Doch scheinbar hat man keine Zeit, diese Akten zu lesen. Also nehmen wir mal an, wir haben keine Zeit, diese Akten zu lesen. Mhm. Erst wenn der Klient da ist.
Ja.
Okay. Der Klient kommt herein. Wir begrüßen auf irgendeine Art und Weise und legen halt mit unserem, ja, sagen wir, unsere Checkliste los.
Mhm.
So. Und da müssen wir halt gucken, wie reagiert halt dieser Klient.
Ja.
Oder diese Klientin. Müssen wir also, wir meinen es hier eigentlich wirklich im Allgemeinen gehalten, ganz gleich, wie sich diese Person liest, oder gern, oder ihn identifiziert. Ich habe das mit dem Gender noch nicht so drauf. Ich bräuchte mal einen Genderunterricht. Jedenfalls nehmen wir jetzt einfach mal an, wir meinen hier jetzt eine total neutrale Person. Also ganz gleich. Dings.
Herr oder Frau, Max oder Maxim, Maxine Mustermann.
Weißt du, was ich jetzt gerade denken muss?
Nee.
Ich habe jetzt eine Karen im Kopf. Karen Mustermann.
Ja, aber die Karen wäre wohl eher die vom Amt.
Es ist auch so etwas, was ich noch nie verstanden habe, was mit Karens gemeint ist. Aber gut. Weißt du das? Kannst du mir das erklären? Und den zuhören?
Ja. Also eine Karen ist halt so eine, ja, wie sagt man dem, so eine typische, die sich so besser fühlt oder so besserwisserisch, so eine nervige Person einfach, keine Ahnung. Also es ist eigentlich so eine Beleidigung, wenn man jetzt so, keine Ahnung, wenn jemand jetzt so kommt und irgendwie einem so auf die Nerven geht mit der Art, dann kann man zum Beispiel sagen, dass, ach, das ist so eine Karen.
Nimm es mir jetzt nicht übel, aber ich glaube, das muss ich selbst mal googeln, was wirklich mit einer Karen gemeint ist.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich hoffe, ich habe da keine falschen Informationen verbreitet. Aber halt so, in Amerika ist es wirklich so, dass man so nervige Leute als Karen bezeichnet.
Hm.
Also, ja, mein Vater ist ja aus den USA und der nennt so nervige Leute Karen.
Dann kann ich ja nur mal hoffen, wenn ich deinen Vater mal kennenlerne, dass er mich dann nicht Karen nennt.
Nee, ganz sicher nicht. Bestimmt nicht.
Gut.
Nur nervige Leute.
Gut, also, wir wissen ja eben nicht so genau, was jetzt dafür halt für eine Person uns gegenüber sitzt.
Mhm.
Ich stelle mir das natürlich schon auch schwierig vor. Aber was ich mir dann auch gedacht habe, so, es kommt ja irgendwie auch auf die Grundhaltung an, die man hat.
Mhm.
Oder wie wir das auch sagen würden bei unserer Ausbildung. Wie ist unser Menschenbild?
Ja, eben. Ich denke mir, wenn man jetzt auf dem Amt 20 Fälle hat, die von mir aus, keine Ahnung, die Unterlagen nie zusenden und alles, die 21. Person, die kommt, sollte man trotzdem unvoreingenommen empfangen. Weil man kann nicht im Voraus davon ausgehen und auch bei den anderen, es kann ja auch sein, dass die sich ändern. Und diese Hoffnung irgendwie nicht aufzugeben und nicht jemanden deshalb zu verurteilen.
Hm.
Also man erlebt das ja auch zum Beispiel so bei irgendwelchen Polizeikontrollen oder so, dass da gegen ausländische Leute oder sagen wir ausländisch aussehen, in Anführungs- und Schlusszeichen, auf solche Leute losgegangen wird, die werden kontrolliert und die werden dann auch nicht so freundlich behandelt. Also ich habe auch schon gedacht, die hätten mich jetzt garantiert nicht durchsucht, auch wenn ich, also genauso wie dieser junge Herr oder ich weiß nicht mehr, was das war, ich glaube, es war ein junger Herr, wurde dann durchsucht. Und der hatte halt so ein typisches ausländisches Aussehen. Also, und ich dachte mir so, mir hätten die jetzt garantiert nie irgendwas angehängt oder so und mich nachher durchsucht. Einfach weil ich, auch weil ich vielleicht eine Frau bin, plus weil ich irgendwie, ja, also ich finde das wirklich, also so, solche Sachen, das ist halt sehr traurig.
Gut, also ich denke nicht, dass die Polizei jetzt wirklich dem etwas angehängt haben, aber sie haben vielleicht einfach einen gewissen Verdacht gehabt, sagen wir es.
Ja, genau. Also ich habe das ja auch gar nicht
angehängt wird.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe das auch gar nicht mitbekommen. Ich habe das nur von weitem so gesehen und dachte mir so, ja, das ist einfach nicht fair. Also wenn man über jemanden halt urteilt, nur weil er, es gibt ja diverse Dinge, weil jemand randständig ist, weil jemand kein Zuhause hat, weil jemand eben eine ausländische Person ist oder so, wo die Leute das Gefühl haben, ach so, ja, die Person ist jetzt so, weil sie mal irgendetwas gelesen oder gehört haben oder jemanden kennen, der auch vielleicht randständig ist und sich irgendwie nicht gut verhalten hat. Einfach, dass man hier nochmal überdenkt, ja, nur weil jemand jetzt so ist, heißt das ja nicht, dass nachher alle anderen auch so sind.
Da habe ich auch noch was Passendes. Viele Leute denken über Menschen, die in der Schweiz von der Sozialhilfe leben, dass die ja bloß arbeitsfaul sind.
Ja.
Es gibt jetzt in einigen Kantonen solche Referenten, dass man die Sozialhilfe kürzt, sobald eine Person eine gewisse Zeit lang von der Sozialhilfe abhängig ist. Und ich sag's mal so, liebe Zuhörenden, wer selbst noch nie vom Sozialamt abhängig war, weiß gar nicht, wie schwierig das ist, so leben zu müssen, wie wenig man zum Leben wirklich hat und wie sehr man eigentlich für alles gerade stehen muss, was man ausgibt. Also Leute, die vom Sozialdienst abhängig sind, müssen jeden Monat ihren Kontoauszug zeigen.
Mhm.
Alles. Und dann wird alles angeguckt. Ob man natürlich die Rechnungen bezahlt, ob man die Miete bezahlt, das ist ja schon auch richtig, ist ja auch wichtig. Aber man muss wirklich alles zeigen. Also ja, und ich höre vielfach von Leuten, die halt so denken, so, ja, Menschen, die von der Sozialhilfe leben, die sind alle faul und die wollen nicht richtig arbeiten. Und wenn die wirklich arbeiten wollen würden, würden die auch eine Stelle finden.
Ja, aber das Problem ist ja auch, dass sehr oft psychische sowie körperliche Schmerzen, Krankheiten, was auch immer, auch noch mit dazugehören. Und wenn man jetzt eben körperlich nicht oder auch psychisch nicht fit ist, wie sollte man dann, ich meine, natürlich kann man überall vielleicht eine Putzgehilfe sein, aber wenn das der Körper nicht zulässt oder auch die Psyche, dann ist es einfach gesagt für jemand, der einfach gesund ist, jeden Morgen fit aufsteht, 8 Stunden arbeiten kann, abends noch Sport macht und dann schlafen geht. Ja, das ist ja schon gut, aber also
hast vergessen, noch den Haushalt zu führen.
Eben, vielleicht zu Kinder kochen oder weiß ich was. Ja, eben, es sind so viele Aspekte, die dazugehören, die auch manchmal eben jetzt zum Beispiel vor allem psychische Probleme, die sieht man jemandem ja gar nicht an.
Mhm.
Und dann denkt man sich so, ja, hä, du chillst dein Leben da und machst nichts. Dabei, vielleicht fällt es der Person schwer, morgens überhaupt aus dem Bett zu kommen. Und für die Person ist es ein Erfolg, wenn sie nur schon einmal am Tag irgendwie nach draußen geht und kurz einen Spaziergang macht. Also eben auch hier wieder kein Urteil fällen über jemanden, dessen Geschichte und auch dessen Gefühle und innere Dialoge man nicht kennt.
Das ein weiterer Fall, den es da noch auch gibt, sind Leute, die Kinder bekommen haben und dann aus irgendeinem Grund, sagen wir mal, die Partnerschaft halt auseinanderging und halt dann sich getrennt haben und halt alleine dann leben mit ihren Kindern, also alleinerziehende Elternteile.
Mhm.
Ich nenne es jetzt mal so, weil es gibt's in beiden Fällen. Und das Kind halt nicht anders betreut werden kann.
Ja.
Oder der noch krassere Fall, man hat ein Kind mit einer Beeinträchtigung und muss das halt intensiver pflegen.
Genau.
Oder im Aargau gibt es ja die Möglichkeit, Homeschooling zu machen.
Mhm.
Wenn das Kind zum Beispiel gar nicht mehr fähig ist, in die Schule zu gehen und auch kein Platz da ist für eine Sonderschule oder es einfach nicht in die Sonderschule gehen kann, eben aus diesen Gründen, dass dann halt eben der Elternteil das Kind dann zu Hause beschult oder sich da halt drum kümmern muss. Und das ist auch eine finanzielle Belastung. Da kann man nicht arbeiten gehen, je nachdem, wie die Situation halt ist.
Auf jeden Fall.
Also hinter jedem Fall von Arbeitslosigkeit bis hin zur Sozialhilfe beziehenden, da steckt eine Geschichte dahinter. Es ist immer eine Geschichte dahinter. Und wenn man die nicht kennt, dann sollte man nicht urteilen.
Und eben auch hier wieder, auch wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt jemanden oder vielleicht auch zwei Personen kennt, die zum Beispiel von der Sozialhilfe abhängig sind und die vielleicht tatsächlich eurer Meinung nach irgendwie mehr aus sich machen könnten, nur weil es vielleicht bei jemandem so ist, den ihr kennt, heißt es nicht, dass es bei der dritten Person auch genauso ist. Mhm. Und auch dort wieder, nur weil ihr das Gefühl habt, dass diese Person zu wenig aus sich macht, wissen tut man es am Ende nicht wirklich, weil wir nicht wissen, was in der Person selbst wirklich vorgeht. Man kann so gut nach außen maskieren und irgendetwas vorspielen, was der Realität nicht entspricht.
Das ist wirklich so, ja. Und so können wir auch nicht wissen, was genau in den Personen abgeht, die solche Sätze sagen und dann eben so meinen, hey, das ist Ehrlichkeit, gerade Ehrlichkeit oder sowas sagen wie, ich meine es nicht böse, aber wir wissen ja nicht, was bei denen alles im Kopf abgeht.
Ja.
Wir wissen ja dann im Nachhinein nur, wie es sich für uns angefühlt hat, wie wir uns gefühlt haben. Und ja, was gibt es dann für Möglichkeiten? Was könnte man tun? Was würdest du jetzt so sagen?
Wie meinst du, was man tun könnte jetzt als wer?
Als Betroffene, die solche Sätze abbekommen hat und dann eben im Nachhinein festgestellt hat, hey, das tat mir weh, das hat mich verletzt. Ja.
Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, mit jemandem darüber zu sprechen, weil dann ist man nicht alleine mit vielleicht auch Zweifeln, die dann hochkommen oder negativen Gedanken. Das empfehle ich sowieso immer, sich immer jemandem öffnen. Und je nach Situation finde ich es auch sehr wichtig, dass man zu seinem Wert und seinen Rechten steht und das auch anspricht, weil manchmal ist es den Leuten wirklich auch einfach gar nicht bewusst, was sie ausgelöst haben. Und auch hier, ihr könnt euch ja auch Hilfe von jemandem holen und das vielleicht zu zweit machen, wenn ihr euch nicht alleine getraut, etwas anzusprechen. Also das finde ich wirklich sehr wichtig.
Mhm. Ja. Ja. Sich Hilfe holen, mit jemandem darüber zu reden. Da stimme ich dir zu.
Ja.
Ja. Und auch anzusprechen, wenn es, nehmen wir mal an, eben nicht in Jugendämtern geht, sondern in Bekanntschaften oder Freundschaften, auch da. Manchmal muss man vielleicht einen anderen Blickwinkel mit reinholen und dann darüber sprechen.
Genau.
Und, weil es kann auch ja immer sein, dass man einfach auch selbst vielleicht einen schlechten Tag hat oder schlechte Tage hat und dann gewisse Nachrichten oder Aussagen vielleicht auch anders interpretiert, als man es vielleicht an einem guten Tag machen würde.
Ja, und man darf ja hier nicht vergessen, ich meine, die andere Person hatte ja vielleicht auch einfach einen schlechten Tag. Wenn das jetzt irgendwelche Bekannte sind, ich meine, auch dort wieder nicht urteilen. Wir wissen nicht, was gerade dort passiert ist. Vielleicht hat die gerade eine schlechte Nachricht bekommen oder einfach sonst irgendwas ist nicht in Ordnung. Und dann, ich denke, wenn man das auch dann freundlich anspricht, oder, dann kann nur ein gutes Gespräch entstehen. Und wenn da keine Reaktion vom Gegenüber kommt, dann weiß man auch, vielleicht sollte man diesen Kontakt meiden oder so. Mhm. Also wirklich für sich selbst den Wert geben und für sich einzustehen, das finde ich immer sehr, sehr wichtig.
Ich denke, es geht auch darum, dass man vielleicht auch mal kurz vielleicht eine Pause macht. Also, dass man vielleicht, weißt du, ein, zwei Tage dann das mal ein bisschen ruhen lässt und das dann persönlich anspricht, face to face, und dann kann man ja auch sagen, hey, schau, ich habe das so und so verstanden, wie hast du es gemeint?
Genau.
Und dann kann man so auch schon vieles klären, weil vielleicht ist dann diese Person auch nicht mehr, also die andere Person nicht mehr so im Stress vielleicht und wir selbst dann vielleicht auch nicht mehr, und dann kann man auch das Ganze etwas von anderen Blickwinkeln betrachten.
Und hier ist auch wieder wichtig, keine Du-Botschaften senden, sondern wirklich von sich aus sprechen. Also nicht, ja, du hast das und das gesagt, sondern ich habe es so und so empfunden, und eben, wie hast du das genau gemeint? Kannst du das vielleicht nochmal erklären? Auch damit hier wieder eine reibungslose Kommunikation stattfinden kann.
Mhm. Eben, und manchmal ist halt, wie soll ich sagen, die schriftliche Kommunikation vielleicht auch etwas unglücklich.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Da kann wirklich vieles schief gehen. Oder man wacht morgens auf und hat über irgendwas geträumt und denkt sich so, jetzt muss ich das dieser Person gleich schreiben, weil man vielleicht von einer Person geträumt hat, und dann denkt man sich so, ups, ich habe geträumt, die Person würde jetzt hier gar nicht wissen, was es geht.
Ja, oder stell dir vor, die Person schreibt dir so ganz normal irgendwas, so, hey, wie geht's? Und du bist so, was fragst du mich überhaupt noch, wie es mir geht? Im Traum hast du mich ja so und so hintergangen. Es war nur ein Traum.
Ja. Und das ist ja dann auch so ein bisschen eine gewisse, ja nicht Störung, aber wie soll ich sagen, eine Herausforderung.
Genau. Genau.
Auch für die arme Person, die dann das abbekommen muss, das ist so wie jetzt im Traum.
Ja.
Hä? Also ja, ja. Wenn mir das passieren würde, ich würde zuerst mal so total perplex irgendwie da so auf die Nachricht gucken oder das abhören oder so, und mir so denken, hä? Ich verstehe nicht, was habe ich gemacht? Ich glaube, ich würde es anfangs nicht mal verstehen. Also irgendwie wäre ich dann so total verpeilt.
Ja, ja, ich auch.
Ja. Möchtest du auch noch von einem Erlebnis erzählen oder fällt dir etwas ein?
Ich glaube, ich habe jetzt nicht ein spezifisches Erlebnis, aber halt einfach im Allgemeinen auch, dass man selbst darauf achtet, weil vor allem vielleicht in der Partnerschaft oder so wählt man schnell mal, wenn man viel Zeit miteinander verbringt, Worte, die eher ungünstig sind, und auch hier, dass dann das Gegenüber das ansprechen kann und dass man selbst auch offen ist dafür, ja, diese Worte zu empfangen, nachzudenken, zu reflektieren und dann einen Schritt weiter zu kommen und sich entschuldigen, neue Worte suchen. Und auch eben, wenn man selbst solche Situationen erlebt oder erlebt hat, dass man das anspricht. Und auch, was ich auch finde, so Zivilcourage, wenn man irgendwas mitbekommt, dass man sich auch für andere einsetzt. Weil es ist einfach wichtig, dass wir irgendwie auch zusammenhalten und nicht immer gegeneinander spielen, sondern miteinander.
Und dann vielleicht nicht Leuten sagen so, hey, am besten bist du einfach still und sagst nichts.
Genau.
Sonst bekommst du noch mehr Ärger. Das ist keine Hilfe. Und von mir aus gesehen, auch meine Bewertung wohlgemerkt, keine Zivilcourage.
Ja, vielleicht auch zu fragen, hey, wie kann ich dich unterstützen? Dann kann die Person selber entscheiden, hey, ich möchte dir einfach nur erzählen, wie es war. Oder kannst du mir vielleicht behilflich sein, ein Mail zu schreiben oder vorbeizugehen oder was auch immer. Hm. Ja.
Ja. Weißt du, was ich auch denke, was noch sehr wichtig ist?
Nee, was denn?
Selbstmitgefühl.
Ja.
dass wenn etwas passiert ist, man vielleicht selbst mal eben sowas rausgelassen hat und man dann festgestellt hat, hey, es hat die andere Person verletzt, dass man sich dann auch, also dass man die Reflexion geht, dass man auf sich achtet und versteht, wieso ist es passiert,
ja,
und sich das dann auch verzeiht.
Unbedingt, ja, genau, das stimmt.
Weil es gibt dann auch Leute, die dann in das Overthinken, sprich Grübeln kommt, weil man einen Fehler gemacht hat und sich dann wirklich selbst auch bestraft. Und dann geht der Strudel immer weiter und ja, das darf es dann auch nicht sein.
Nein, ich meine, wir sind ja auch hier, um Fehler zu machen. Aber ich denke, das Wichtigste ist, dass wir uns Fehler eingestehen und nachher nicht wütend auf uns selbst sind, sondern diese Fehler uns eingestehen, schauen, hey, wie kann ich das nächste Mal besser machen und auch sich entschuldigen und so. Ich glaube, mehr braucht es nicht, weil sonst ist es dann wieder ungesund auf die andere Seite, oder?
Ja.
Genau.
Das Maß aller Dinge. Die Waage halten.
Ja, wirklich. Wirklich.
Genau. Okay. Ich würde sagen, wir sind langsam am Ende der Folge.
Cool.
Mhm.
Es war sehr ein spannendes Gespräch.
Ja, fand ich auch. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, in der letzten Folge gab es zum Ende der Folge keinen Spruch. Vielleicht ist es auch keinem aufgefallen, ich weiß es nicht. Aber es wird auch in dieser Folge keinen Spruch geben. Dafür gibt es jetzt noch ein kleines Zuckerl, nämlich nächste Folge, die im April, am 10. April erscheint, ist nämlich auch wieder eine Interviewfolge und es wird wieder um das Thema Neurodivergenz gehen. Ich habe nämlich jemanden interviewt, im Januar schon, vorgeplant, genau, über ihre Neurodiversität. Also bleibt dran, es lohnt sich. Und wenn ihr ihnen etwas sagen möchtet zu dieser Folge, schreibt doch einen Kommentar. Ein Herzchen würde mir auch immer helfen. Guckt bei den Social Medias vorbei. Und ja, Shina, darf ich dann dich auch in die Shownotes packen für deine kommende Webseite? Du bist ja eben auch angehende psychosoziale Beraterin und wirst, genau. Wo war es das nochmal? Im Kanton Zug.
Ja, genau.
Werde
ich tätig sein. Genau. Ja, ja, natürlich.
Ja. Super. Also werdet ihr ihre Kontaktdaten dann in den Shownotes finden.
Ja, super. Das war wirklich spannend. Es hat mich sehr gefreut. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr gerne.
Und danke allen fürs Zuhören natürlich.
Genau. Danke vielmals. Habt einen schönen Frühlingsstart. Wir hören uns bald wieder. Tschüssi, ciao, ciao.
Ciao, bis zum nächsten Mal.